hoffe, dass du wirklich glaubst, er ist der Friedefürst, er ist der ewige Gott. Sein Reich wird kein Ende haben. So endet die ganze Bibel. Das ist die Ende der Geschichte. Wenn du die Nachrichten liest und du denkst, boah, wie führt das alles hin? Ich kenne diesen Gedanken, weil es gibt so viele schlechte Nachrichten. Aber ich kann euch sagen, wir wissen das Ende der Geschichte. Es ist, als ob du ein Buch liest und du liest das, es ist ganz spannend, du sagst, wie wird das ausgehen? Und es ist, als ob du schon das Buch am Ende gelesen hast, das letzte Kapitel. Das wissen wir, dankeschön. Und das ist tatsächlich so. Sein Reich wird kein Ende haben. Nichts kann ihn verhindern. Und er wirkt. Und wisst ihr was? Er wirkt heute Morgen unter uns in jedem einzelnen Herzen. Und das ist was Besonderes, dass wir das erleben. Größere Werke, als die Jünger erlebt haben mit den Wundern, ist, was Gott durch sein Wort in unserem Herzen heute machen möchte. Ich möchte heute Morgen an diesem besonderen Tag, Muttertag, 26. Kapitel von Matthäus Evangelium aufschlagen. Matthäus, Kapitel 26. Matthäus, Kapitel 26. Und ich fange erstmal die Stelle vorzulesen. Matthäus, Kapitel 26, Abvers 6. Diese Stelle ist kurz nachdem die Ältesten des Volkes Jesus beratschlagt hatten, Jesus zu greifen, anzugreifen und zu töten. Und wir wissen, das ist nur ein paar Tage, 6 Tage vor seinem Tod. Matthäus 26, Vers 6. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Bist du mal bei einem Geburtstagsfeier gewesen und die Geschenke werden gesammelt und du denkst, boah, was für ein Haufen Geschenke. Das ist übertrieben. Zu viel, zu extravagant. Das hätten sie nicht so machen sollen. In dieser Stelle, in Matthäus Kapitel 26, haben wir, erster Punkt steht schon oben auf dem an der Folie, haben wir eine Geschichte, wo eine Frau eine extravagante Liebe Jesus zeigte. Nun, wie ich gesagt habe, wir haben in 3 Evangelien wird diese Geschichte weitererzählt. Und jede von den 3 Parallelen wird dann andere Details geben. Und Johannes 12 sagt es zum Beispiel, dass dies 6 Tage vor dem Passafest geschehen ist, als Jesus dann sein Leben geopfert hatte. 6 Tage, weniger als eine Woche. Und wo er ist, ist bei dem Haus Simons. Wir wissen wenig von ihm, außer, steht hier, er war ein Aussätziger. Eine schreckliche Krankheit, die Menschen langsam tötet und Menschen von der Gesellschaft komplett verfremdet. Aber dieser Mann, scheinbar, hat Heilung erlebt, höchstwahrscheinlich natürlich durch Jesus. und hat eine besondere Beziehung zu ihm. Und da wissen wir auch, dass die von den anderen Evangelien, dass die Frauen, die ihm gedient hatten, waren Maria und Martha. Martha hat gedient und Maria ist dann die Frau, die Jesus hier salbt. Das lernen wir auch in Johannes 12. Maria, Martha und Lazarus waren enge Freunde von Jesus. Es sagt besonders, Jesus hat ihnen lieb gehabt. Sie waren ganz eng mit ihm verbunden. Nun, es ist eine sehr angespannte Zeit, natürlich, als Jesus verraten wird. Und das haben alle gespürt, sicher. Es ist spät abends und da in einem wärmeren Klima, wo es ein wärmeres Wetter gibt, wird oft dann groß gegessen, spät abend, nach dem Sonnenuntergang, weil dann hat man mehr Schatten und ist angenehmer. Ich habe vor ein paar Monaten waren bei dem Griecher in Kauchreuth und er hat erzählt, wie es in Griechenland immer noch ist. Wenn es so heiß und warm ist, tagsüber, das essen die erst groß, spät abend. Erst 21 Uhr oder 22 Uhr, weil dann ist die Sonne untergang und dann gibt es Ruhe, dass man hat erstmal Appetit vielleicht von der Wärme und dann wird es gegessen. So war es auch in Israel. Und so haben sie miteinander gegessen. Lazarus war auch am Tisch. Und vielleicht gab es ein paar Wochen oder nicht sehr lang, aber einige Zeit, nachdem er aus dem Toten auferweckt wurde. Und damals am Tisch zu legen, war anders als heute. Also heute denkt man eher an sowas. Okay, das ist natürlich nicht heute genommen, das Bild. Vielleicht letzte Woche mit meinem neuesten Handy. Aber das haben wie es da, sie sitzen wir immer noch. Vielleicht nicht so steif, aber obwohl die Menschen nicht immer so steif gesessen, aber ich denke nicht. Aber die Kameras hat so eine Auflösung, dass die ganz still sitzen müssen. Das ist lang, ne? So haben sie so steif sitzen müssen. Sitz still. Okay. Man denkt, dass die Leute damals so alle Rückenprobleme hatten. Aber ich denke nicht, das war deswegen. Aber so setzen wir heute, gell? Setzen am Tisch, aber damals war es nicht so. Und wir haben nicht Bildaufnahmen von damals, aber haben was Ähnliches, okay? Und so haben sie gelegen, da ist ein Tisch und da in der Mitte haben sie vielleicht etwas, aber hier ist vielleicht Brot, Fladenbrot oder so, und haben sie gelegen und haben gegessen. Die Füße hinter denen, okay? Und das Kopf vorne. Sie lagen quasi auf kleinen Sofas und dann warst du vorne auf dem Schulter, kann mir nicht vorstellen, auf den Ellbogen so, aber das haben die geschafft irgendwie. Sicher war es schwierig mit Gabel und so, haben eher mit dem Hände so einfach so griffen und so weiter, okay? Also so sah es eher aus, vielleicht ein bisschen anderes Bild von, wie sie vorstellen können. Und so lagen sie am Tisch und haben gegessen, haben geredet, sie waren ganz, ganz eng miteinander in Verbindung und sicher haben sie über die Geschehnisse der Tage geredet und hast du gesehen, wie die Pharisäer heute sich einander angeguckt haben und wie sie miteinander geflüstert haben und weggegangen sind, vielleicht solche Gespräche, also sie wissen etwas hier, ja, ist wirklich gefährlich. Und während dieses Essen kam Maria und sie hat Jesus gesalbt, während des Essens, sagt es. Und Maria hat Jesus gesalbt. Die Stellen sagen, dass er sein Haupt gesalbt hat. Zweite Evangelien sprechen von seinem Haupt und einem von seinen Füßen. Seine Füße gesalbt und mit dem Haare dann auch dann getrocknet hatte. Das heißt, beide, seine Haupt und seine Füße gesalbt. Nun, das kommt uns ein bisschen komisch vor, okay? Dass jemand das machen würde. Damals war das aber üblich, Und ich zitiere, die Köpfe der Rabbiner, die an Hochzeitsfesten teilnahmen, mit duftendem Öl zu salben. Und besondere Gäste wurden manchmal auf ähnliche Weise geehrt. Das war eine besondere Ehre, die sie ihm bringt. Nun, was für ein Öl das war, ist was Besonderes. Es war ein Spikenard-Öl, ein duftendes Öl. Und dies ist ein sehr, sehr teures Öl. Das teuerste Salböl der Antike war dieses Spikenard oder Nard genannt. Es ist aus einer indischen Pflanze genommen und wurde in Alabasterflaschen im ganzen Römischen Reich zum Verkauf ausgestellt, wo es einen Preis erzielte, der es nur den Wohlerhabenden zugänglich machte. Auch heute habe ich geschaut und die Pflanze wächst wild in Himalaya bis auf 5500 Meter Höhe, kommt aus China, Bhutan, Indien und Nepal. Sehr teuer ist diese Pflanze. Und so in ein Alabasterflaschen, so ist ähnlich wie diesem Kalk, das wir haben. Es ist so, denkt an Kalkmaterie, ein bisschen so in der Richtung, aber ganz, man kann sehen, das ist ein bisschen wie eine kalkische Materie, Stoff, und wurde hier ganz fest, und es hat nicht so einen Deckel, den man aufmacht, sondern es war ganz zu vorbereitet, damit es sicher bleibt. Aber wenn man bereit war, das aufzumachen, es war quasi eine Einwegflasche. Okay? Du hast es den Hals gebrochen und dann hast du dann das Zugang zu dem gehabt. Okay? Und so hat diese Frau gemacht. Sie hat den Alabasterflaschen dann den Hals gebrochen und hat Jesus dann gesalbt. Sein Haupt erst und dann seine Füße. Und die Bibel sagt, dass der Duft in dem ganzen Haus rausgegangen ist. Jeder hat das gerochen und wusste haargenau, was das war. Wir können uns vorstellen, wie das Gespräch, so ein aufregendes Gespräch, und dann auf einmal alles still. Man sieht, was sie macht. Und dann wird es beobachtet. Und jeder macht Gedanken. Was macht sie hier? Vielleicht dachten manche, Mensch, ich habe nicht daran gedacht. Das war eine Idee. Und dann haben sie den Duft gerochen. Oh, das ist keine billige Öl von dem DM. Das ist Spikenard. Und dann fingen an dem Gedanken. Als dieses auf Jesus Haupt und seine Füße, als er gesalbt wurde. Man muss sich vorstellen, Jesus hat echte Füße. Okay, Zehennägel, ganze dreckige Füße, waren sie vielleicht sauber gemacht, gewaschen, als er reingekommen ist. Normalerweise war das die Gebräuche von Sandalen, aber trotzdem Füße. Die stinken. Nicht dann das schönste Teil, das man antastet, oder? Und mit diesem teuren Öl dann gesalbt und eingerieben. Es war eine extravagante Liebe, die diese Frau Jesus erwiesen hatte. Aber jetzt kommt das zweite Teil. Es gibt die Reaktion auf diese extravagante Liebe. Die Jünger sahen es und sie wurden unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Es gibt ein Wort für Verschwendung, wie zum Beispiel der verlorene Sohn, der alle seine Erbe verschwendet hatte und vergeudet hatte. Das Wort wird hier nicht verwendet. Das Wort hier ist eher, was wir in Johannes 17 finden, Sieh, ob du das Wort finden kannst. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, sagt Jesus, betet er zum Vater. Und ich habe sie, seine Jünger, behütet. Und keinen von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Wo ist das Wort hier für verschwenden? Jemand das sagen? Jetzt dürft ihr reden. Verloren? Gut. Es gibt ein zweites.
Behütet.
Was?
Behütet.
Nein? Gutes Versuch, danke. Devin? Verderbens. Verloren und Verderbens. Wir sprechen hier von ein ganz starkes Wort war hier. Mensch, diese Frau hat die Spikenaht verdorben. Weggeschmissen, würde man sagen. In der Toilette abgespült. Sie hatten eine Beurteilung. Und zwar eine, ich nenne das eine übergeistliche Beurteilung. Und sie sagen, es war Verschwendung. Falsche Geldnutzung. Nicht gut überlegt. Und was ich knifflig finde mit ihrer Argumentation, ist es, also auf der einen Seite hätte es stimmen können. Also wir haben gerade Apostelgeschichte 4 betrachtet, wo die Gemeinde Jesu, die voller Heiligen Geist und brennend für den Herrn unterwegs ist, ihre irdische Güter Gott zur Verfügung gestellt hatten, um was zu tun? Was haben sie mit ihren Geldern gemacht? Zu Füßen des Apostels gelegt und was wurde da mit dem Geld gemacht? Agnus? Die Armen geholfen. Okay. Ist es Gott recht, Jesus recht, auch die Armen zu helfen? Selbstverständlich. Aber das war trotzdem eine, wir werden sehen, eine übergeistliche Reaktion auf diese Frau, ihre Entscheidung. Das haben wir in der Apostelgeschichte gesehen. Aber gut, das ist ihre Beurteilung. Dies hätten verkauft und erlöst den Armen gegeben werden können. Das in einem von den anderen Evangelien erwähnt, gibt es Detail, dass er hätte es verkaufen können für 300 Denari. Okay. 300 Denari, ein Denari ist ein Tageslohn. 300 Tage, das ist locker ein Jahr, ein Jahreslohn. Okay. Wie viel Jahresgehalt hast du bekommen? Denk das im Kopf, soll nicht jeder laut sagen, das wäre vielleicht nicht in Ordnung. Aber überleg mal, wie viel Geld du im Jahr verdienst. Okay? Nun, diesen Betrag, was ist durchschnittlich? Ganz niedrig sagen wir, auch wenn jemand eng hat, 8.000, 10.000 Euro netto, so 15.000. No? Da wenn man mit allem was andere Gehalt, was netto, okay? Lass uns niedrig machen. 15.000. 15.000 Euro. Das hätten sie verkaufen können für 15.000 Euro. Und den Armen gegeben. Wie viele armen Menschen konnten geholfen werden? Okay? Die nicht zu essen haben. Die nicht Schuhe haben, in die Schule zu gehen und so weiter. Also die Argumentation hat schon menschlich gesehen, Hand und Fuß. Jesus aber gibt eine göttliche Bewertung. Und hier ist das Wichtigste. Und hier wir kommen langsam zu der Anwendung für unsere Frauen, aber für uns allen. Okay. Aber dass diese göttliche Bewertung von Jesus. Jesus' Meinung ist, was zählt. Es wird auch geistliche Menschen oder gläubige Menschen dir eine Bewertung geben von deinen Entscheidungen, was du für den Herrn machst. Und sie werden sagen, übertrieben, zu weit, sollst du nicht so extravagant für den Herrn leben. Tut langsam, nicht so viel für den Herrn machen. Okay? Sollst du schon den Herrn lieben, ja klar, aber so weit nicht. Du sollst es anders machen. Und Jesu Bewertung ist der einzige, die zählt. Jesus sagt im Kurzen, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er sagt im Kurzen, es war gut. Das war richtig. Und dann gibt er die Begründung. Erstmal in Vers 10. Oh ja, hier ist ein Zitat von C.S. Lewis, der christliche Bücher geschrieben hat. Die Liebe ist niemals vergeudet, denn der Wert beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Sie gibt es einfach von sich aus. Das ist etwas, das sie gegeben hat. Das passt vielleicht später. Aber okay. Eine göttliche Beurteilung von Gott. Erstmal in Vers 10. Ganz einfach. Ganz schlicht und einfach. Was war Jesu Beurteilung? Erstmal, es war für die richtige Person. Denn er sagte, ihr habt es für mich gemacht. Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Etwas, das wir vom Herzen für den Herrn machen, ist die richtige Person. Wenn ich an unsere Frauen denke, und hier ist die, wo ich so von der Anwendung anfange, den Müttern, unseren Müttern, und die so viel unterwegs sind, so viel machen. Eure Mühe, eure Werke sind richtig, wenn ihr das für den Herrn macht. Erstmal für die richtige Person machen. Nun, natürlich denkt ihr an eure Kinder, an deinen Mann, an anderen, die ihr hilft. Aber erstmals, was ihr macht, macht es für den Herrn. Sie habt es für mich getan. Zweitens, es war zur rechten Zeit. Vers 11, schaut das an, ganz, ganz genau anschauen. Er sagt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Alles zur rechten Zeit. Die Armen werden schon geholfen. Aber in diesem Moment, was war dran? Etwas direkt für Jesus zu tun. Ich möchte hier die Anwendung machen. Es gibt so viele Sachen, gute Werke, die wir tun können für andere. Überall sieht man, überwältigend. Aber das Wichtigste, und das ist, wo ich wirklich momentan hade, und dann in Arbeit, möchte lernen. Das Wichtigste ist zu wissen, was ist dran? Okay, was ist dran? Später wird Jesus sagen, hey, die Armen zu helfen ist gut, Jungs, das passt, aber heute nicht. Was ist heute dran? Und wir leben in einer Welt, die so voll mit Impulse ist, was wir machen können, machen sollen, machen müssen. Und jeder sagt, musst du das, musst du das, musst du das. Und hier sind diese Jünger, und sie wollen auch sagen, nee, hätten sie nicht machen sollen. Das war falsch. Und andere machen das auch, ja, du sollst das nicht so tun, das nicht tun. Und wir sind getrieben von dem einen zu dem nächsten, gerissen. Und wir müssen vor dem Herrn wissen, was ist heute dran? Und genauer, was ist in dieser Stunde dran? Und vielleicht ist es, auch wenn du so viele andere Sachen zu tun hast, ist es dran, liebe Mutter, hinzusetzen, ein Buch zu lesen mit deinem Kind. Ja, wir müssen das machen, das. Nimm Zeit mit deinem Kind. Oder später, wenn es der richtige Zeitpunkt, zu reden mit deinem Ehemann, wenn es dran ist. Du hast so viele andere Sachen im Kopf. Ja, aber ist dran. Und wenn du hier, ja, die Kinder sind groß und du bist Oma, okay? Was ist dran dann, mit deinem Enkelkind zu tun oder anzurufen oder zu schreiben oder Zeit zu nehmen, etwas für sie zu vorbereiten, Gedanken machen, für sie zu beten? Was ist dran? Da brauchen wir wirklich Weisheit. Da brauchen wir auch Ruhe zu überlegen und dem Herrn zu bitten, Herr, was ist hier dran? Und auch zufrieden zu sein mit weniger vielleicht. weil wir nicht so viel geschafft haben heute. Aber du hast mit deinem Kind Zeit verbracht. Du bist zur Ruhe gekommen. Alles zur rechten Zeit. Drittens, für den richtigen Zweck. Vers 12 sagt er, denn als die Salbe über meinem Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Sie hat einen richtigen Zweck gehabt. Sie hat an Jesu und seinem Tod gedacht. Sie hat es für ihn gemacht, weil sie wussten, was kommt, er stirbt. Was diese Frau getrieben hat, ist den Tod Jesu Christi für sie. Ob sie das genau wusste, dass es kommt, wissen wir nicht 100%. Aber höchstwahrscheinlich hat sie was gespürt. Aber Jesus sagt, du hast das Liebe für mich gemacht, um meinem Tod zu denken. Ich möchte uns fragen, sind wir von Evangelium, von der guten Botschaft motiviert zu leben? Ist das, was uns informiert, wenn wir unser Tageskalender anschauen und wir machen, ist es immer im Gedanken, was Jesus für mich getan hat, dass ich neu in Jesus bin und dass ich für ihn lebe. Du sagst, ja, ich denke dran, denk schon dran, aber ich muss das und das und das machen. Ja, ich weiß, aber das ist unser Problem. Ich sage unser. Ich bin keine Mutter, aber bin auch beschäftigt mit Sachen, okay? Und zwar, wir trennen das. Wir sagen, ja, das Evangelium, Jesus, ich nehme Zeit, das Evangelium weiterzugeben oder die Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu kommen. Aber dann muss ich das und das machen. Okay? Und dann trennen wir und haben diese Kategorien oder Schubladen. Hier ist mein Leben und dann hier ist das Evangelium und mein Leben für Jesus. Okay? Und, aber das kommt nicht zusammen. Okay? Du bist von Jesus gekauft. Ganz. Nicht nur Sonntag, für Sonntag. Nicht nur 10% deiner Zeit. Du bist mit seinem teuren Blut gekauft. Freigekauft. Du gehörst dir nicht mehr. Und deine Zeit gehört Jesus. Und er hat sein Alles für dich gegeben. Und wie wir über unsere irdische Güter in Apostelgeschichte 4 geredet haben, passt genau, haargenau für unsere Zeit und unser Gedanken, dass wir alles Gott zur Verfügung stellen. Sagen, Herr, meine Prioritäten möchte ich von Evangelium informieren lassen. Was bin ich und wofür lebe ich? Ich möchte das ganz konkret machen. Wie lebe ich das nach dem Evangelium mit meinen Kindern? Wenn du kochst, okay, für die Kinder abends, alle kommen nach Hause auf einmal und ja, du musst was vorbereiten. Wie ist das Evangelium dann für dich das Wichtigste? Denke an deine Kinder. Gott hat dich freigekauft, damit du anderen dienen kannst. Und wenn du sagst, Mensch, ich habe keinen Bock heute zu machen, denk, du bist neu in Jesus gemacht. Er hat dich gekauft, freigekauft, um anderen zu dienen. Und diese kleinen Menschlein, die kommen und Hunger haben und hadern darauf und heute dran. Du machst das für den Herrn. Du machst das nicht nur für dich. Machst es nicht nur, damit du ein gutes Gefühl hast, ich bin das beste Mutter, habe es geschafft. Nein, du machst das für den Herrn, der dich gekauft hat und dich liebt. Ich möchte die Männer ansprechen. Nur weil normalerweise passt es ja, wenn du von Arbeit kommst, dass deine Frau gekocht hast und die Wäsche gemacht hast und das. Das bedeutet nicht, dass wir nach Hause kommen und die Hände falten und uns auf den Sofa legen und sagen, okay, sie macht das alles. Ich habe schon was geleistet. Entschuldigung, Männer. Okay. Trete auf den Schlips hier. Okay. Nein, nein. Okay. Ich finde das nicht in der Bibel, dass die Männer nicht die Geschirr aufräumen dürfen. Du hast deine Arbeit da gemacht, sie macht ihre Aufgabe so. Nee. Wenn ich nach Hause komme von Ja, und es ist Abend, es ist die Zeit. Ich weiß, es kommt jetzt spannende Zeit. Abendprogramm fängt, so, ihr könnt das Brummen fast hören draußen vom Haus. Ne? Und ich sitze in meinem Auto und habe an einem gedacht, ein anderer Pastor, und dann versuche ich das Gleiche zu machen. Und zwar, er saß in seinem Auto und hat ein, zwei Minuten verbracht, nur zum Beten und zur Ruhe zu kommen. Und es war besonders, die Mutter wusste, seine Frau wusste, wenn er da sitzt, ein, zwei Minuten, die Kinder, sie freuen sich, Papa ist da, ah, Papa ist da. Was macht Papa im Auto? Mama sagt, ja, er stirbt gerade. Was bedeutet das? Er stirbt gerade. Er hat sein Leben Gott geopfert, aufgehoben, gesagt, Herr Gott, mein Leben gehört dir. Ich sterbe zu mir, ich sterbe zu meinen Gefühlen, meinen Gedanken, meine Träume für meinen Abend. Ich sterbe gerade und gehe hinein und sage, okay, was kann ich machen? Jetzt bin ich dran. Okay. Wenn du nach Hause kommst und das Geschirr ist alles durcheinander, das erste Gedanke ist nicht, ah, oh Mann, warum hat meine Frau gar nicht heute gemacht? Soll das erste Gedanke sein, was für ein schwerer Tag hat meine Frau scheinbar gehabt? Dann packe ich das an und sterbe zu mir und fange an zu arbeiten. Nun, das ist für dich vielleicht der Alabasterfläschchen, das Jahresgehalt auszugießen. Okay? Das kostet dir. Aber das ist auch dann dran. Und machst du das nicht für deine Frau. Und liebe Frau, mach das nicht für deinen Mann. Vielleicht wird er gar nichts sagen. Hoffentlich sagt er was, okay? Hör zu, Männer, sollte schon Danke sagen. Aber wenn er es nicht schafft, okay, er gar nichts sagt, du machst das nicht für deinen Mann, damit er sagt, oh, was eine tolle Ehefrau bist du. Du bist das Beste, du bist Sprüche 31 mal 100. Vielleicht sagt er gar nichts. Du machst das für deinen Herrn, der dich geliebt hat und sein Leben für dich geopfert hat. Was du für den Herrn machst, ist nicht vergeudet. Ja, aber es war schwer. Es war ein Jahresgehalt. Überleg mal, wirklich ehrlich. Würdest du auch sagen, das war zu extravagant? Ich muss ehrlich sagen, ich denke, in meinem Gedanken zumindest wäre ich bei den Jüngern gewesen. Was für ein Schmarrn. Für den Herrn so zu leben? Nee. Ich muss das haben für mich und ich muss Urlaub nehmen, gut sparen, dass ich es machen kann und schönes Wochenende haben kann. Und sie hat das alles ausgegossen. 300 Tage, Jahreskarte, 15.000 Euro, weg. Ich möchte dich fragen, war das Vergeudung? Jesus sagt nein, es war ein gutes Werk an mir getan. Und wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, der ganzen Welt, wird auch von dem geredet, was sie getan hat. Es ist heute in Erfüllung gegangen. Hier wird das Evangelium gepredigt. Hier reden wir immer noch über diese Frau. 2000 Jahre später. Nicht, weil sie so toll ist, sondern weil sie so einen tollen Herrn hatte und weil sie ihn lieb hatte. Liebe Frauen, ihr seid in unserer Welt, auch in unserer Gemeinde, so wichtig. Ihr habt so viele und wichtige Aufgaben. So viel, wie ihr macht, die Kinder versorgen, Ehemann versorgen, die Kinder von klein auf geboren, gestillt, versorgt, sauber gemacht, auch wenn die Väter mitmachen, wie wir sollten, machst du die Hauptaufgaben. Das Familienhaus, ich fühle mich oft, als ob ich in einem Betrieb bin. Es läuft so, also wir machen schmutzige Gewäsche wie in einer Fabrik. Also das ist Wahnsinn. Schmutziges Geschirr, Schmutz an sich auf dem Boden. Also es ist ein Betrieb, ständig durchlaufen, Menschen. Und das alles aufrecht zu erhalten, ist eine große, große Arbeit. Ich dulde ständig Fragen. Mama, Mama, Mama. Wenn ich da bin und ich mich um die Kinder kümmere, sie sagen ab und zu Papa. Aber es ist Wahnsinn, wenn eine Mama nach Hause kommt, dann geht's los. Und es war vorher nicht. Jemand hat gesagt, und ich denke, es stimmt. Wenn jemand fragt, was macht deine Mama? Sagt, ja, meine Mama, sagt ein Kind, hält uns allen am Leben. Okay. Stimmt das, Lucy? Ja, stimmt. Ja. Ich versuche mal etwas zu tun, aber im Vergleich, sie hält uns alle am Leben. Wo sind die saubere Socken? Mama hat die gewaschen und sie hat die gefaltet, sie hat die aussortiert und sie schaut, dass sie in der richtigen Platz sind. Und das ist nur zu Hause. Dann ist die Taxi fahren, die Nachbar helfen, andere in der Gemeinde, sich um andere in der Gemeinde kümmern. So viel macht ihr. Ich möchte euch wirklich, warum ich rede so viel über diese Aufgabe, ich möchte euch wirklich ehren und rühmen für diese Aufgabe, weil das wird in dieser Welt nicht hoch gewertet. Wenn du eine Hausfrau bist, bist du irgendwie, ja, du hast keine Arbeit. Okay. Es gab vor einigen Jahren bei einem Wahlkampf in Amerika, einer, der gegen, es war Obama, glaube ich, und seine Frau hat gesagt, dass die andere, der Gegner, seine Frau war Hausfrau, sie hatten 7, 8 Kinder oder so, glaube ich. Und sie hat gesagt, ja, sie hat keinen Job. Sie macht nichts, weil sie keine Karriere hatte. Okay? Das ist völlig falsch. Ihr macht so viel. Und wenn dein Ehemann versuchen würde, das zu machen, was du zu Hause machst, ist es ein Vollzeitjob. Lass die Welt euch nicht entmutigen, dass diese Rolle als Frau irgendwie weniger wert ist. Nein, im Licht von der Ewigkeit, es ist das Wichtigste, was du machen kannst. Derjenige, der, auf Englisch heißt es, derjenige, der den Crib oder die Wiege hält, er herrscht die Welt. Und wer ist diejenige, der das Baby in die Welt bringt und am meisten prägt in diesen ersten Jahren? Es ist die Mütter. So wichtig, was ihr macht. Und vielleicht habt ihr manchmal den Gedanken, das ist alles wie Alabasterfläschchen, ein Jahreskart, verschwendet. Und ihr werdet sagen, was für ein verschwendetes Leben. Du hast keine Karriere, keine große Ausbildung, kein großes Gehalt. Du wirst nicht groß gelobt. Nein, du bist eine Hausfrau, die sich um diese wichtigen kleinen Menschen kümmert. Und lass anderen dich nicht entmutigen. Natürlich sage ich das, um euch zu ermutigen, aber möchte auch uns Männer bewusst machen, was es bedeutet, Mutter zu sein. Ich möchte uns, dass wir alle denken, jeder von uns hat eine Mutter gehabt oder habe noch, wenn sie noch leben. Und denk an deine Mutter, alles, was sie getan hat für dich. Und manche von euch haben euch um eure Mütter gekümmert. Bis zum Ende. Das ist so ein Lobenswert, dass ihr das gemacht habt, zurückzugeben, was sie für dich getan haben. Und dem Herrn zu danken für deine Mutter. Lass euch nicht entmutigen. Lass die Welt eure Werte oder Identität als Frau nicht definieren. Die wie die Maria nicht von den Jüngern bestätigt werden musste. Okay, sie wurde kritisiert. Vielleicht wirst du auch kritisiert. Lass das nicht auf dich zukommen und dich entmutigen. Lass Jesus dich bewerten. Und schätze das, was du hast. Komm zur Ruhe und lass deine Kinder dir und deine Familie, deine Aufgabe wichtig sein. Ich bedeutet nicht, dass du keinen Kontakt mit anderen hast. Natürlich brauchst du auch Kontakt zu anderen. Aber lass diese Aufgabe groß in deinen Augen sein. Jesus sieht euer Opfern. Es ist groß, aber es ist nicht vergeudet. Das machst du für den Herrn. Ich möchte unsere Jüngeren ansprechen. Jeder von euch hat eine Mutter. Lasst den Tag nicht vorbeigehen, wo ihr Danke sagt zu euren Müttern. Und sag der Mutter, dass du sie lieb hast. Und sei dir bewusst, alles, was sie für dich macht. Und tu deinen Anteil, bringe dich an in deine Familie. Dass deine Mutter merkt, nicht nur durch deine Werke, sondern auch durch Worte, sondern auch durch deine Taten, dass du für sie dankbar bist. Denke, dass das Beste, was du deiner Mutter schenken kannst, ist nicht nur tolle Geschenke, schöne Sachen, sondern ein Herz, das sagt, Mama, wo kann ich helfen? Kann ich das Geschirrspüler, kann ich das aufräumen? Kann ich das machen? Kann ich staubsaugen? Kann ich etwas machen? Und ich sage euch, eure Müttern haben mich nicht bestochen oder was gesagt, Geld gegeben, dass ich das heute sage, okay, das kommt wirklich von mir. Aber wirklich, bring dich ein in deine Zuhause und finde Freude daran. Du denkst, ja, ich habe kein Jahresgehalt weiterzugeben. Nee, aber gib deinen halbe Stunde jeden Tag. Denk an die viele Stunden, die sie gearbeitet hat. Und wenn du nur eine halbe Stunde da hilfst, okay, was kannst du einbringen? Und wenn du mit Freude machst, okay, und lernst zu dienen, war eines Tages, und jetzt möchte ich eine kleinere Gruppe ansprechen, unsere jüngere Frauen, die eines Tages Müttern sein werden. Wir haben ein paar hier. Okay? Vielleicht werdet ihr eines Tages Mütter werden, wenn Gott erlaubt, wenn Gott euch einen Ehemann gibt und eine Familie. Okay? Wann fängt das an, zu lernen, zu dienen, anderen zu helfen? Fängt jetzt an. Fang jetzt an, anderen zu helfen, zu dienen. Und lass Gott, sei dir bewusst, dass Jesus sieht. Wenn keiner andere sieht und du was in der Familie zu Hause machst und hilfst und keiner andere sich bei dir bedankt, das machst du für Jesus. Und dass Jesus dir sagt, das war ein gutes Werk, das du getan hast. Sehr schön gemacht. Mach das. Und lerne für andere. Mach das für Jesus, nicht für dich. Ich hoffe, dass es dir eine Ermutigung ist, dem Herrn zu lieben, Markus 12:30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Lass uns dem Herrn so dienen. Wir wollen beten. Jesus, danke, dass du so gut bist. Und danke für diese Frau, die so ein Vorbild für uns ist. Und, oh Herr, lass uns lernen, das zur Seite zu legen, was uns ablenkt, wo wir für uns leben. Und lass uns lernen, für anderen zu leben, vor allem für dich. Und dass wir bereit sind, für dich zu opfern. Und zu merken, es war kein Opfer, wenn ich für Jesus mache. Es war eine pure Freude, Jesus zu dienen. Amen.